Willkommen beim Wildwuchs. Hier geht es um Führung und Zusammenarbeit von Menschen. In Unternehmen, Organisationen, Projekten, in Teams. Darum, was kraftvoll ist, was wirksam ist, was Aufmerksamkeit verdient, was Sinn macht. Immer mit beiden Beinen in der Realität, immer im Klartext. Wir sind Kurt Frier und Klaus Ritterbusch und wir freuen uns auf diese Folge mit dir.
Es fühlt sich voll strange an. Ich habe meine Brille hat es gerade zerlegt und jetzt sitze ich hier wie Opa mit einem Bügel auf einer Seite und mit keinem Bügel auf der anderen.
Du, ich kann nicht beruhigen, es kann keiner sehen.
Tatsächlich sehr beruhigend, aber das kriegen wir ja schon irgendwie hin. Neue Folge von Wildwuchs und jetzt reden wir über Meinungsvielfalt. Meinungsvielfalt und wir beide sind der Auffassung, Meinungsvielfalt führt zu besseren Entscheidungen. Und ein Stück weit hatten wir das Thema ja schon berührt in der vorherigen Folge, als wir darüber gesprochen haben, dass ich als Führungskraft ja gut beraten bin, wenn ich so in meine Leute hineinhöre, deren Bedürfnisse rausfinde. Und dann haben wir über Schwarmintelligenz gesprochen und über Schwarmemotionalität.
Tolle Worte, ja.
Tolle Worte. Und jetzt sitzen wir hier und sagen, Meinungsvielfalt führt zu besseren Entscheidungen.
Mhm. Okay.
Wie kommen wir denn da drauf eigentlich? Ist doch,
willst du meine Meinung dazu mal hören?
Ja, na, vielleicht mal so kurz ein bisschen kontrastiert. Es ist ja eine durchaus häufig anzutreffende Führungshaltung, dass eine Führungskraft, Chef oder Chefin der Auffassung ist, da wo ich bin, ist vorn.
Klar.
So.
Der Chef hat immer recht.
Genau.
Naja, sagt man heute eigentlich nicht mehr so, aber vielleicht denkst du ja einer oder anderen doch noch. Man hat natürlich schon qua Erfahrung und qua Position irgendwie schon die Gewohnheit, dass man ja oft Antworten gibt. Ja, dass man auf Fragen auch gut antworten kann, schnell antworten kann. Und deswegen braucht man ja auch schnelle und teilweise vielleicht sogar schon vorkonstruierte Meinungen zu allen möglichen Themen des Lebens. Problem ist halt nur, in der heutigen Zeit kriegt man, ja, also vermeintlich, ne, ich sehe deinen Kopf schütteln, In der heutigen Zeit kriegst du das natürlich so nicht mehr hin, weil die Welt so komplex geworden ist, im positiven Sinne, dass man halt nicht mehr mit diesen einfachen, vorgefertigten Meinungen klarkommen kann. Ja, es gibt ja mittlerweile diese wissenschaftliche Aussage, du musst im Grunde 7 Level hinterfragen und dann kommst du wahrscheinlich zur richtigen Antwort auf die Frage. Und wir in der heutigen Zeit haben wahrscheinlich maximal die Geduld für 2 Nachfragen, wenn überhaupt. Und dann muss auch das Ergebnis klar sein. Und dieses Recht haben ist eine ganz klare Sache meiner Perspektive. Was heißt hier Recht haben? Mhm. Wer hat hier überhaupt Recht?
Genau. Gibt es überhaupt Recht? Also das ist ja so eine ganz coole Diskussion, wenn man sich darauf mal einlässt, zu sagen, ist nicht Recht haben irgendwie etwas, was es nicht wirklich gibt? Sondern ist nicht einfach der Anspruch, Recht zu haben, zu sagen, meine Sicht auf diese Situation, meine Perspektive darauf, ist besser als die oder richtiger als die der anderen.
Genau, es gibt ja diese wunderschönen wahrnehmungstheoretischen Ausarbeitungen, aus denen ganz klar hervorgeht, jeder nimmt Dinge anders wahr, insofern gibt es auch nicht die eine Wahrheit, insofern kann es auch das eine Recht haben geben. Es gibt halt nur meine Sichtweise der Dinge und als Chef ist die Gefahr da, dass ich dieses natürlich als die Wahrheit dann auch so sehe. Statt zu sagen, okay, mein Takeout ist folgender, deswegen schlage ich vor, so vorzugehen. Ich habe aber auch gehört, dass es 2, 3 andere Meinungen gibt, die nehme ich auch gerne mit auf. Trotzdem müssen wir uns hier entscheiden. Also dieses Spiel auch zu sagen, wie kann ich denn Vielfalt ertragen und auch dann zu einer Entscheidung hinterher trotzdem noch kommen und nicht in Vielfalt ersticken, ist natürlich für viele Führungskräfte auch ein großes Thema. Aber die Abkürzung ist wirklich dann auch eine illegale Abkürzung, die das Ganze auch vom Effekt her verkürzt.
Und illegale Abkürzungen werden ja bekanntermaßen sanktioniert.
Ja,
und in dem Fall von Mitarbeitern.
Von Mitarbeitern oder sogar vom Unternehmensergebnis. Denn man kennt das ja so häufig, dass dann im Nachhinein, natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer, aber dann schon der Finger irgendwo gehoben wird zu sagen, ja, aber Fachkraft X hatte doch damals schon gewarnt, zu sagen, wenn wir mit der Auslastung fahren, dann schafft das die Anlage nicht mehr. Ja. Und es hieß aber, nein, das ist offiziell vorgesehen und wir können bis 95% gehen etc. Ja. Aber dieser 7. Sinn, der irgendwo in den Tiefen der Unternehmung vorhanden war, wurde überhört. Das haben wir ja leider auch in anderen Themen, die dazu geführt haben, dass fundamentale Fehlentscheidungen in einigen großen Konzernen geführt wurden, weil scheinbar die Meinung der Mitarbeiter gar nicht gehört wurde.
Du sprichst da aus Erfahrung.
Nein, ich spreche da nur als Zeitungsleser, als interessierter Zeitungsleser von einigen deutschen Unternehmen.
Ja, aber also Hand aufs Herz, es gibt ja in jeder Organisation und natürlich auch in denen wir arbeiten oder gearbeitet haben, gibt es Entscheidungen, wo man sprachlos davor steht und sagt, wo kommt denn das jetzt wieder her? Wer hat sich das denn ausgedacht? Und hätte der vielleicht mal mit mir oder mit uns reden können, dann hätte er vielleicht eine zusätzliche Perspektive auf die Kiste gekriegt.
Und jetzt beantworte mir mal, und warum, wenn das jeder weiß, ich gebe dir völlig recht, warum wird denn mit den Leuten nicht geredet? Was ist denn der Grund, wenn es so offensichtlich ist?
Also hätte ich jetzt verschiedene Hypothesen. Eine Hypothese wäre, ich habe halt so einen Absolutheitsanspruch. Also meine Haltung ist einfach, wie vorhin gesagt, na, da wo ich bin, ist vorn. Eine zweite ist, das macht ja Arbeit. Mhm. Eine dritte ist, das braucht ja Zeit. Mhm. Eine vierte wäre eine Kombination daraus, ja, wenn ich mir jetzt schon die Mühe mache und mit den anderen reden, dann muss ich ja auch deren Meinung mit einbeziehen, dann kann ich ja mein Ding nicht durchziehen. Mhm. Also das sind aber alles so Scheinargumente, das sind alles so Ausreden, die uns eigentlich allen bewusst sind. Wobei es vielleicht noch eine kleine unbewusste Komponente gibt und die besteht ja darin, dass das ja auch so ein Mechanismus unseres Hirns ist, zu sagen, wir filtern die Impulse, die von außen auf uns zufliegen, die
genau,
die sind ja
Tunnelblick.
Nicht, genau, das ist ja nicht objektiv, sondern ich habe so eine bestimmte Sicht auf die Dinge und
genau. Und ich nehme gar nicht wahr, dass ich nicht mehr wahrnehme, sondern ich habe diesen Tunnelblick und ich kann ja auch nicht anders als zu sagen, mein Gott, wenn ich jetzt schon diesen Job so hochqualifiziert mache, dann kann doch Herr Meier oder Frau Müller, die können aus ihrer Position das große Ganze gar nicht durchschauen. Ja. Also ist es ja nett und süß, wenn sie auch eine Meinung dazu haben, aber sie wissen natürlich nicht, was im Hintergrund noch läuft und sie kennen die Kennzahlen nicht und so weiter und so fort. Und aus dieser hierarchischen Perspektive leitet sich ja oft dieser Tunnelblick ab, der leider dann auch zu diesem Arroganzfehler führt, zu sagen, am Ende der Reise muss ich es ja entscheiden, es kann kein anderer tun. Und das wird oft verwechselt mit, ich muss es entscheiden am Ende der Reise, aber auf welcher Basis entscheide ich es denn? Also diese Vielfalt auszuhalten und zu hören und dann auch zu verstehen, okay, wenn ich mich dafür entscheide, dann kann es sein, dass die Linie platzt. Ja, das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit.
Was meinst du mit die Linie platzt?
Was ich eben sagte als Beispiel, irgendwo sagt ein
ach, die Produktionslinie.
Die Produktionslinie. Ah, okay. Ne? Genau. Es ist ein Extrembeispiel, ja. Aber dass ich zumindest sage, okay, es gibt da ein Risiko, weil wir auch alle wissen, es gibt nicht diese Schwarz-Weiß-Entscheidungen schlecht gut. Ja, ich entscheide mich für Alternative B und damit ist Alternative B glorreich. Es wird ja auf diese Mythenbildung dann gezogen, dass das ist die beste Entscheidung aller Zeiten. Und nur so geht es, ja. Zu sagen, ja, wir entscheiden uns jetzt. Wir wissen aber auch, dass wir auf 2, 3 Punkte echt achten müssen, ja. Und dieses Differenzierte wird manchmal weggeblasen, indem die Fahne hochgehalten wird, um es alle Mitarbeiter für Variante B zu motivieren, dass nur noch verifiziert wird, die positiven Dinge, die verstärkenden Dinge genannt werden. Und dieses Falsifizieren, manchmal zu sagen, okay, wenn das schief gehen könnte, was wäre das denn? Das muss ich doch zumindest als Führungskraft auch mit aufnehmen. Also insofern raus aus dem Tunnelblick, rein in die Vielfalt aushalten, aber sie auch managen können.
So, jetzt können wir schon auf Stopp drücken, weil Klaus Ritterbusch hat alles gesagt.
Was vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ich mache dann noch eine Minute weiter und dann sind wir durch.
Ja, komm, jetzt kommst du mit irgendeiner Provokation. Ich kenne dich doch.
Ja, klar. Jetzt könnte ich ja sozusagen verstanden haben, dass in hochkomplexen Situationen und in dieser furchtbar unberechenbaren Welt das Wissen willkürlich verteilt ist in der Organisation. Also mal hier, mal da, mal dort. Und jetzt könnte ich als Chef ja sagen, nö, bei uns ist das anders. Bei mir ist das so, dass die Mitarbeiter immer zu mir kommen und mich fragen. Also scheint es ja so zu sein, dass ich hier die Ultima Ratio bin.
Mhm.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Da muss ich erstmal eine Nachfrage stellen. Warum sagst du, das Wissen ist normalerweise willkürlich verteilt? Das klingt ja wirklich sehr willkürlich.
Naja, weil es ja sein könnte, dass irgendwo in der Organisation einer sitzt, der sich gerade ganz besonders damit auskennt, wie man zum Beispiel Meetings organisiert. Und irgendwo anders sitzt einer, der sich ganz gut damit auskennt, wie unser neues Produkt am Markt gerade landet und BCD. Also
Die Praktiker.
Ja, aber ein Stück weit auch die Theoretiker. Also ich glaube, Wissen ist nicht hierarchisch verteilt. Mhm, es ist nicht von oben nach unten organisiert, sondern Wissen ist einfach chaotisch verteilt. Wir müssten es nur anzapfen. Und jetzt bist du aber eine Führung, nee, du nicht, das weiß ich, aber jetzt gibt's halt eine Führungskraft, die sagt, bei uns ist das so, dass die Mitarbeiter mich immer fragen, was sie machen sollen.
Mhm.
Ist das da anders?
Ja, da wären ja zwei interessante Fragen dann zurückzustellen. Zum einen, in der Regel kommen ja zu mir als Vorgesetzter, kommen ja halt die Direct Reports. Ne? Jetzt kommen ja nicht unbedingt alle aus der Unternehmung. Für viele andere ist natürlich die Frage, ich weiß ja gar nicht, ob ich aufgefordert bin, mein Wissen hier kundzutun. Ich gehe ja nicht als Mitarbeiter proaktiv los und renne rum und verteile mein Wissen. Ich weiß ja manchmal auch gar nicht, ich bin ja gar nicht informiert, für welche Themen interessiert sich vielleicht möglicherweise jemand, weil ich ja normalerweise aus diesen Informations- oder Kommunikationsflüssen hierarchisch vielleicht sogar ausgeschlossen bin. Und bis das dann so runtertröpfelt über in veralteten Organisationen jetzt X-Hierarchie-Ebenen, das kann ja lange dauern und dann sitze ich in meiner Ecke und sage, ja, ich hätte es euch gleich sagen können, aber mich hat ja keiner gefragt. Das kann defensiver Mitarbeiter sein, ist aber oft die Kultur des Unternehmens zu sagen, ich bin gar nicht aus meiner Ecke rausgelockt worden, um mal kundzutun. Ich hatte gar keine Plattform, ich hatte gar nicht das Vertrauen vielleicht oder ich habe gar nicht das Vertrauen, dass mir jemand zuhören würde. Ich werde vielleicht nur als Stänkerer dann angesehen und dann halte ich doch lieber die Klappe. Wenn die Altforderungen noch so machen, dann ist das auch in Ordnung. Also das wäre eine Erklärung.
Ich glaube, das ist auch die wesentlichste, die häufigste, die anzutreffen ist in Unternehmen, in Organisationen, dass Mitarbeiter in der Vergangenheit gelernt haben, das ist keine gute Idee, hier mein Wissen einzubringen. Im besten Falle führt es zu gar nichts, im schlimmsten Falle kriege ich irgendwie noch einer auf die Nuss dafür. Und dann habe ich gelernt, na, dann frage ich lieber den Chef, was ich machen soll. Mhm. Was dabei passiert ist, das ist eine totale Tunnelung, so eine Verdichtung, so eine Verengung des Wissens auf das, was der Chef für richtig hält. Und das führt bekanntermaßen dazu, dass eben nur eine Weltsicht, eine Meinung in der Organisation irgendwie von Bedeutung ist, das ist die des Chefs.
Ja.
Was ganz furchtbar ist, weil in der Organisation 100% garantiert ganz viel mehr Wissen und Glauben vorhanden ist, als das, was der Chef für richtig hält.
Richtig. Und ich muss auch zugeben, aus meiner alten Zeit, man hat auch als Chef manchmal schon diese Perspektive im Kopf, bei allem, was vorkommt, sofort das Bild zu sehen, wie lässt sich daraus eine Story machen? Wie kann ich das darstellen? Wie kann ich das hierarchisch verkaufen? Wie kann ich das nach außen verkaufen? Wie kann ich das dem Mitarbeiter gegenüber verkaufen? Das heißt, man verdichtet im Grunde schon etwas, was man noch gar nicht richtig aufgerissen hat. Ich bin eher daran interessiert, dass das Thema möglichst eindimensional ist. Es ist erfolgversprechend, es ist nachvollziehbar, es hat eine Logik und es lässt mich möglicherweise als Chef auch noch strahlend dastehen. Und mit dem Filter gehe ich ja schon rein. Ja? Und diesen Filter aufzureißen und zu sagen, in der Vielfalt der Meinungen liegt ja eine irre Kraft. Und ich kann ja hinterher immer noch wieder verdichten. Ich muss ja sogar irgendwann mal verdichten und kann den Leuten nicht erzählen, wir machen das, aber, ja, also diese Ja-Aber-Geschichte will ja keiner richtig hören. Aber ich muss ja erstmal die Abers und die Falsifizierung auch aufgenommen haben. Insofern diese Kultur zu haben, die willkürlich verteilten Wissensnester aufzuspüren und zu sagen zu dem Thema, wer ist denn überhaupt da gefragt? Und dann auch zu sehen, es gibt vielleicht Anwender und es gibt Initiatoren, die auch unterschiedliche Meinungen haben. Ja, wie oft wird denn wirklich jemand gefragt, der dann das Ergebnis anwenden wird? Ja, was für Sie oder für ihn relevant ist. Das kann ja extern sein, das kann auch unternehmensintern sein, mit irgendwelchen Berichten, Meetings, Reports, was auch immer. Mach mal die Abfrage, wer liest den Kram eigentlich? Ja, und wie könnte man es anders machen? Ja, wenn ich ja die Fachkraft frage, ist klar, noch mehr produzieren, noch schlanker produzieren. Aber wenn ich die Leute wirklich frage, die es anwenden, ganz andere Thematik. Mhm. Thema Vielfalt.
Gut, wir halten mal fest an dem Punkt. Also es ist eine gute Idee, oder es ist keine gute Idee, die eigene Meinung als das Nonplusultra zu betrachten. Auch wenn das manchmal das Leben vermeintlich leichter macht, aber es führt nicht zu besseren Ergebnissen. Mhm. Und zweitens, die Meinungsvielfalt zuzulassen, bedeutet nicht, selbst die Verantwortung aus der Hand zu geben, sondern lediglich mehr Perspektiven in die Entscheidung einzubeziehen.
Absolut. Und sie selbst auch nicht so wichtig zu nehmen, dass ich jetzt sozusagen der Kristallisationspunkt der Entscheidung bin. Ja. Das ist ja auch in der modernen Führung ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, wie kann ich als Führungskraft diesen Prozess orchestrieren? Ich muss ja nicht alles wissen. Im Grunde wird mal einer Führungskraft gesagt, wissen Sie, was ich mache ist, ich bin nicht intelligenter als die anderen, aber was ich kann ist, ich kann diese kleinen Wissensnuggets, wenn ich durch die Gänge gehe, dann nehme ich die auf, ja, und lerne was und höre was und daraus mit ein paar Leuten versuche ich dann irgendwie eine Antwort, ein Produkt, eine Lösung zu konstruieren. Ja, ich nehme quasi dieses Steinchen auf, weil natürlich die Mitarbeiter nicht alles wissen. Und das zusammen mit den Leuten dann zu diskutieren, ist viel, viel mehr wert, als allein für mich zu sitzen und zu sagen, ich muss jetzt die neuen Entscheidungen hier treffen, ja. Also sich nicht so wichtig nehmen und die eigenen Limitationen erkennen. Und ja, da sind wir schon mal wieder so ein Grundsatzführungsthema von Haltung.
Reden wir etwa schon wieder über Haltung.
Schrecklich.
Über Führungshaltung. Immer
wieder kommt das hier.
Ja. Ja, also am Ende musst du dir erstmal selbst so eine Erlaubnis geben, die lautet, ich muss nicht die beste Lösung haben. Also ich muss nicht die beste Lösung haben.
Genau.
Damit gibst du ja schon mal ein Stück weit, auch so aus der Führungsperspektive gibst du ja schon mal ein Stück weit auf, dass du Chef bist und deswegen Recht hast.
Mhm.
Und sagst, okay, nee, muss ich nicht.
Ja.
Schließt ein, dass in einer Runde, wo du mit Kolleginnen und Kollegen zusammensitzt und Fragen aufgeworfen werden, dass du entspannt sagen kannst, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Und gleichzeitig auch die altbewährte Methode, die so selten angewendet wird, ansetzen, nämlich führen durch Fragen. Mhm. Selber die Fragen stellen und sagen, Mensch, wenn wir das hier erreichen wollen, was ist denn wichtig aus der Sicht deiner Funktion, aus der Sicht ihrer Abteilung, aus der Sicht ihres Fachbereichs etc.? Und dann wirklich zuhören und das Ganze aufnehmen, also wirklich nicht die Antworten haben, sondern die Fragen stellen und das ernst gemeint haben, nicht rhetorisch, semantisch, um das in eine gewisse Richtung zu drängen.
Manipulativ.
Manipulativ, ja. Genau, was ja auch oft passiert, sondern wirklich offen zu sein und auch diesen Radar zu haben, wo sind unangenehme Punkte. Unser Gehirn falsifiziert er nicht gern. Unser Gehirn möchte verstärken, möchte schnelle Lösungen haben, kennen wir ja auch, schnelles Denken, langsames Denken. Da hinten kommt der Säbelzahntiger um die Ecke, weil es raschelt, also renne ich los. Ja? Heutzutage heißt das, irgendwo kommt eine kurze Ansage über eine Lösung, die finde ich gut, also renne ich los. Dann aber zu sagen, langsam denken, in dem Moment mal die PS rausnehmen und zu sagen, was ist jetzt alles noch relevant, was muss ich wirklich wissen, damit das Ergebnis gut ist. Das ist ja eine Vorgehensweise, die wesentlich angesagter ist. Und viele Führungskräfte haben immer diesen Aktionsimpuls, diesen Aktionitis-Impuls, ja. Kraft zeigen durch schnelle Entscheidungen, entschlossenes Handeln.
Deswegen bin ich ja Chef geworden.
Deswegen bist du Chef geworden, ja. Genau. Und irgendwo musst du das Spiel ja auch spielen, mhm. Ja. Aber es zu schaffen, das Vertrauen bei den Mitarbeitern aufgebaut zu haben, zu sagen, ich will wirklich hören, wo ihr steht. Und ich mache euch aber auch klar, in der wertschätzenden Art und Weise, es kann sein, dass deine Meinung gehört, aber nicht umgesetzt wird, weil größere Dinge gerade dagegen sprechen. Aber ich werde auf dich zurückkommen und werde dir erklären, warum deine Meinung wichtig war, wir sie in diesem Fall aber nicht 1:1 umsetzen konnten. Das ist natürlich eine Geschichte, die eine ganz andere Art von Miteinander erfordert. Du nickst.
Ja, ich nicke, weil ich da absolut gar nichts hinzuzufügen habe oder dagegen zu setzen. Höchstens vielleicht so in Gedanken so ein bisschen Sinne, warum das vielleicht schwierig sein könnte. Also wenn ich jetzt eine Führungskraft bin und sage, ich möchte mich da stärker auf den Weg machen, welche Widerstände müsste ich denn überwinden? In mir oder außerhalb von mir? Also ich weiß, wenn ich das bei der Gelegenheit noch sagen darf, ich weiß, dass du in deiner letzten Rolle, dass deine Mitarbeiter dich sehr dafür geschätzt haben, dass du genau das getan hast. Und wir müssen jetzt nicht über Unternehmen oder Menschen reden, aber dieser Habitus. Was hast du gemacht, damit deine Leute sich frei, offen und mutig einbringen in die Entscheidungen, die zu treffen sind?
Na, ich habe versucht, allen klarzumachen, dass wir alle gemeinsam in dem berühmten Boot sitzen, dass jeder aus einer verschiedenen Perspektive dieses Bootes irgendwas mitbekommt. Der eine sieht, dass im Maschinenraum irgendwas nicht stimmt, der eine sieht vielleicht das Leck im Rumpf, wenn er unter Deck arbeitet, der andere sitzt oben auf der Mastspitze und sieht, dass da hinten irgendwo eine Untiefe kommt. Das alles kann ich natürlich versuchen, als Kapitän sozusagen sehr hierarchisch zu lösen, aber in der heutigen Zeit ist dieses Bild von der alten Galeone und dem Segelschiff ja nicht mehr zutreffend, weil die Welt ja sich um Faktor 100 beschleunigt hat. Das heißt, während der oben meldet, dass eine Untiefe ist, ist unten das Loch schon wieder geflickt und von rechts kommt ein anderer Tsunami an. Das heißt, ich muss ja ständig darauf bauen, dass die Leute mir sehr hochfrequent auch teilweise vielleicht sogar kleinteilige Informationen mitgeben, die vielleicht mal bedeutsam werden könnten, und muss das irgendwie prozessieren in meinem Kopf oder im Kopf der Führungsgemeinschaft, um immer wieder kleine Kurskorrekturen zu machen. Dieses Geplante zu sagen, ich mache jetzt den Plan für die nächsten 3 Jahre und dann ist der Kurs gesetzt und dann bleiben wir auf dem Kurs, egal was kommt. das ist ja nun völlig ad absurdum geführt und spätestens durch Corona sieht man auch, wie fundamental sowas unvorhersehbar ad absurdum geführt werden kann. Also das berühmte Thema da, agil zu bleiben und eng am Pfad zu sein, das ist doch das, was das Gegenstück von Vielfalt im Grunde im positiven Sinne ist, nämlich zu sagen, da sind so viele Informationen, die muss ich alle aufnehmen, damit ich aus der Vielfalt der Informationen immer ganz nah am Puls bin, schnelle kleine Schritte machen kann. Und wenn ich diesen Geist habe, dann komme ich auch raus aus der Ecke, dass jetzt so, sozusagen der Kummerkasten kommt. Jeder Mitarbeiter ist gehört worden und sie haben es ja alle so schwierig und so weiter. Das ist vielleicht etwas veraltet, die Meinung, wenn man sagt, ich frage jeden. Hier geht es ja auch um konstruktives Fragen in Richtung einer Lösung, zu sagen, wo brennt's und was könnten wir tun? Man kann das auch gerne mal verknüpfen, zu sagen, du sag nicht nur, was schlecht läuft, hab auch eine Idee, was man machen könnte.
Und hab nicht den Anspruch, dass es dann genau so gemacht wird, weil auch deine Meinung nur eine Variante von Realität oder von Wahrheit ist, von vielen verschiedenen anderen.
Genau, aber das kostet Kraft für die Führung. Denn da muss ich als Führungskraft wirklich auch den Mumm haben, zurückzugehen und zu erklären, warum gewisse Dinge so entschieden wurden, wie sie entschieden wurden. Und warum die Meinung trotzdem gehört wurde, obwohl es im ersten Moment nicht so aussieht, weil es aber einen guten Grund gibt, den ich vielleicht als Führungskraft dann auch mal festlegen muss. Ja, ich habe nicht recht, aber ich habe mich halt für B entschieden und nicht für A. Und danke, dass du das beigetragen hast, weil jetzt weiß ich, worauf ich bei B achten muss. Denn dein Punkt ist nach wie vor valide, lieber Mitarbeiter, dass da was schief gehen könnte. Und das haben wir deswegen mit einer extra Sicherheitsschleife versehen.
Ja, und so wie du das tust, schaffst du eigentlich die Voraussetzung dafür, dass deine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sich auch in Zukunft einbringen. Selbst wenn sie heute sich nicht repräsentiert sehen in dem, was dann an Entscheidung getroffen wurde. Also nach dem Motto, ich hätte lieber A gemacht, aber B hat der Chef entschieden.
Genau.
Okay. Wenn ich verstehe, warum das so ist, dann habe ich da auch kein Geschmäckle sozusagen, sondern dann bin ich bereit, wenn wieder mal was kommt, zu sagen, ja klar, bringe ich mich ein. Ja. Ich glaube, das Wesentlichste ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie sicher sind. Also dieses Element der Sicherheit, es ist in Ordnung, wenn ich mich einbringe, es ist in Ordnung, meine Meinung hier auf den Tisch zu legen, es hat keine negativen Konsequenzen für mich. Mhm. Und das ist ja auch wieder eher so ein Kulturthema, das ist ja die Frage, wie du das gestaltest. Also wenn du das hinkriegst, wenn man es als Führungskraft hinkriegt, dass Mitarbeiter so mit diesem Selbstverständnis in der Organisation unterwegs sind, es ist in Ordnung, mich einzubringen, es ist in Ordnung, kontrovers zu sein, es ist in Ordnung, kritisch zu sein, das ist explizit erwünscht und es hat keine negativen Konsequenzen für mich, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr einfach, diesen Spirit, diesen Geist zu erzeugen. Dann wird es auch bunt im Sinne von Vielfalt.
Genau, und damit ich mich nicht mehr darauf angewiesen, dass ich ein kleines Mikrofon am Kaffeeautomaten habe, wo dann wirklich diskutiert wird, wo das Unternehmen langlaufen sollte und gleichzeitig das eben alles immer in eine positive Vorwärtsbewegung auch mündet. Ja, es geht ja nicht darum, dass wir Vielfalt sozusagen im Standgas haben, dass wir uns immer wieder im Kreis drehen, wo gerade so die Situation und die psychologische Gemengelage ist, sondern es auch immer irgendwo zielführend haben und die Mitarbeiter dazu eben zu ermuntern, zu sagen, es gibt genau was du sagst, es gibt diese psychologische Sicherheit, es gibt diesen geschützten Raum sozusagen, wenn es mal nötig ist, aber es gibt auch sonst im ungeschützten Raum genug Offenheit, um sich auszutauschen. Und gleichzeitig eben auch den Mitarbeiter fordern, in dem Sinne zu sagen, und du musst akzeptieren, dass du eine Meinung hast, aber du hast eben auch nur eine Meinung. Du hast auch nicht den Anspruch, Recht zu haben, selbst wenn du aus der Fachabteilung bist und sagst, aber ich weiß doch fachlich, wie es geht. Ja, aber du kennst vielleicht andere Kontextzusammenhänge nicht. Und dieses auf Augenhöhe geben und nehmen, das ist, glaube ich, die hohe Kunst, die man dann orchestrieren muss.
Mhm. Aber was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, selbst wenn du dein Standpunkt oder deine Meinung in die Entscheidung letztlich nicht einfließt, weil es eben einfach anders entschieden wird aus verschiedenen Gründen, dann ist trotzdem dein Commitment mit dieser Entscheidung höher, als wenn du gar nicht gefragt worden wärst.
Genau.
Na, weil Menschen wollen nun mal einbezogen werden. Jeder von uns hat den Anspruch an sich selbst, das, was ich tue, das, was ich sage, das, was ich denke, das macht irgendwie Sinn, zumindest für mich. Und wenn ich es einbringe, dann ist es mit drin, auch wenn dann anders entschieden wird. Das ist immer noch besser, als darüber zu fahren und generell top-down zu entscheiden.
Genau, wesentlich besser und sogar, wenn einem sozusagen widersprochen wird, weil man seinen Input gegeben hat, aber die Entscheidung in eine andere Richtung lief, Wenn das dann erklärt wird und wenn vielleicht sogar teilweise erklärt wird zu sagen, ich sehe den Punkt, es gibt auch kein richtig oder falsch hier, wir haben uns jetzt mal aus ein, zwei Gründen für den anderen Weg entschieden, dann ist ja das mentale Nicken des Mitarbeiters, der seine Meinung gesagt hat, die aber nicht 100% angenommen wurde, trotzdem da, weil er eben gehört wurde und seinen Punkt gemacht hat und auch versteht, warum er jetzt gerade Nein gehört hat als Antwort. Und dieses Nein ist ja nicht das Erste, was ich sage, sondern das Erste ist die Begründung und daraus leitet sich ein konstruktives Nein ab. Und das kann auch sehr viel Kraft hervorrufen, weil ich dadurch natürlich auch so ein bisschen merke, Mensch, die Chefetage hat sich Gedanken zu meinem Thema gemacht, sie hat sich damit auseinandergesetzt und sie haben trotzdem gut entschieden, ja, und ich verstehe, warum sie entschieden haben und das ist auch eine Kraft, die sich dadurch entfalten kann.
Ich fasse zusammen, wenn Bitte. Ich darf. Vielfalt ist gut. Anders als meine eigene Sicht ist hilfreich, ist konstruktiv, macht das, was dabei rauskommen kann, potenziell besser. Ich habe das in der letzten Folge schon mal gesagt, ich würde es gerne jetzt nochmal wiederholen, weil es so wesentlich ist und gleichzeitig auch so hilfreich, sich selbst zu reflektieren. Wenn ich im Dialog bin mit einem anderen, mit einer Mitarbeiterin, mit einem Mitarbeiter, mit einem Kollegen, mit wem auch immer, wenn ich in diesem Dialog spüre, während die oder der andere redet, bin ich schon dabei, die Antwort zu formulieren, weil ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft, dann müsste ich mir selbst so eine kleine rote Flagge im Kopf geben, eine kleine Lampe muss dann angehen, die mir sagt, stopp, bevor du das tust, tritt mal einen Schritt zurück und hör mal zu Ende zu und dann stell vielleicht noch eine Verständnisfrage, weil du dann im Zuhörmodus bist und weil du dann tatsächlich die Vielfalt schöpfen kannst. Dann kriegst du die andere Meinung tatsächlich rein oder die anderen Meinungen. Aber wenn du merkst, ich höre eigentlich gar nicht mehr richtig zu, sondern ich formuliere schon die Antwort, vielleicht sogar taktisch motiviert, um zu gewinnen in dem Gespräch, um mich durchzusetzen, dann brauchst du über Meinungsvielfalt nicht mehr länger nachdenken. Nee. Also wenn du es so laufen lässt, ne? Das ist dann bist du halt davon überzeugt, dass deine Meinung die richtige ist und dann mach halt weiter so.
Genau. Und nur wenn du echtes Interesse hast, hast du auch überhaupt die Chance, etwas Neues zu lernen und damit bleibst du auch vorne im Trend und damit kannst du auch wieder besser führen. So muss man es ja auch sehen.
Gut, dann haben wir das Thema erschöpfend behandelt oder noch nicht.
Nee, doch, ist sehr vielfältig gewesen, fand ich.
Genau. Ja, würde ich auch schon sagen. Gut, dann danke ich für das Gespräch und wir machen diesen Podcast zu.
Bis zum nächsten Mal. So viel Wildwuchs für heute. Fragen und Kommentare dazu gern unter wildwuchs@inmuto.de und unter www.inmuto.de findest du auch mehr Informationen zu uns und unseren Themen.